was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Yo, wir schreiben die Folge 104 am 26. Januar 2025.
Moin moin, ihr Hasen.
Moin moin zusammen. Unser Gast ist gleich eine ganz, ganz wunderbare Schauspielerin, die ihr zum Beispiel aus dem ZDF-Dauerknaller Notruf Hafenkante kennt. Da spielt sie, glaube ich, seit 2007 mit. Angefangen hat für sie alles Anfang der 2000er mit Hintergittern. Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht.
Siehste, kennt ihr vielleicht noch? Der Frauenknast, das hat meine Mutter immer geguckt.
Stimmt, jetzt kommt's
ja,
wieder.
Ja. Das ist eine richtig geile Serie. Wen haben wir heute zu Gast, Conny?
Wir haben heute die großartige Sanna Englund zu Gast.
Ja, Sanna ist aus Italien nachher zugeschaltet, muss man sagen. Sie ist nicht im Urlaub, sondern sie lebt da offenbar. Ne?
Mhm.
Wahnsinn.
Und ich glaube, wir müssen auch mit ihr über Pasta sprechen.
Ja, außerdem ist Sanna ein richtiger Hundefan. Allein deshalb mussten wir sie einladen. Sie hat zwei Wischler.
Genau so
ganz
ist es.
Ganz süße Tierchen. Wie geht es dir, Frau
Mir
Poletto?
Mir geht es sehr gut. Das Jahr hat toll angefangen. Ich hatte eine Woche Urlaub. Ja. Ich hatte zwei Wochen mein Restaurant geschlossen. Ich bin dabei, neue Kühlhäuser einzubauen. Total aufregende Geschichten.
Ist das nicht ein Riesenaufriss?
Das ist ein Riesenaufriss, ja.
Das heißt, bei dir ist Baustelle, oder?
Bei mir ist Baustelle.
Kochst du jetzt in deiner Palazzo-Küche?
Nein, Gott sei Dank machen die das nacheinander, weil das leider auch mit Trocknung zu tun hat. Da wir ja auch hier in Hamburg mal sehr viel Hochwasser hatten, ist mein Keller vollgelaufen und somit auch die Kühlhäuser.
Oh, und jetzt alles neuer, schöner. Ist es auch digital? Ist es mit künstlicher Intelligenz? Sagt ihr das Kühlhaus hinten links? Ist die Pasta leer? Bitte bestellen Sie nach. Bestellt es möglicherweise
wäre
von
schön,
selbst nach.
Wenn das Kühlhaus Pasta machen könnte. Ah, das wäre schön.
Auch nicht schlecht, ja.
Nein, das Kühlhaus hat keine KI, das Kühlhaus spricht auch noch nicht mit mir und kann keine Pasta machen, aber das sind ja auch nur Kleinigkeiten. Ich bin froh, wir sind alle wieder am Start, alle gesund, toi toi toi. Und was auch toll ist in dieser großen, ja wirklich Gastro-Krise, die wir schon wieder haben, wir haben echt gut zu tun. Danke, liebe Gäste.
Ja, ich selbst in meiner kleinen verschlafenen Landeshauptstadt Kiel merke es, es geht ein Betrieb nach dem anderen pleite.
Mhm.
Also gerade in der letzten Woche hat es, glaube ich, drei wirklich renommierte Betriebe in Kiel, sogar eine kleine Brauerei, die eigentlich immer, so eine regionale Brauerei, die eigentlich immer gut am Start war. Das gibt's gar nicht. Eine Traditionspizzeria auch, seit, weiß ich nicht, über 27 Jahren in Kiel, alles dicht.
Du, mich hat ein befreundeter Caterer diese Woche angerufen und hat gesagt, Conny, ist irgendwas bei dir in Aussicht, weil ich habe hier echt eine ganze Armada von Köchen, aber ich habe keine Aufträge.
Wahnsinn.
Mhm. Nee, deswegen, das ist echt toll und das Abendblatt hat drüber geschrieben letztes Jahr schon, wir werden allein in Hamburg und haben schon 35 Betriebe schließen.
Völlig verrückt.
Mhm.
Harte Zeiten, nicht nur weltpolitisch, sondern offensichtlich auch gastronomisch. Dann lass uns ein bisschen Zuversicht in die Welt tragen mit Gossip und Genuss.
Nee, du musst erst mal erzählen, wie es bei dir war, weil der Hase war nämlich ganz weit weg im Urlaub.
Der Hase war ganz weit weg, ja, bei mir war es schön warm vor allem. Ich war in.
Er sieht übrigens auch so gut aus, er ist leicht gebräunt und hat sich so ein komisches amerikanisches Cappy mitgebracht. Sie looks American.
Nein, diese Cappy hatte ich schon vorher, bevor ich nach Amerika gefahren bin und hat keinen anderen Grund. Also ich bin heute, du glaubst es nicht, bin heute um 4 Uhr aufgestanden, weil ich habe den Podcast-Termin nämlich verschwitzt. Ich habe gedacht, wir zeichnen erst morgen auf. So, eigentlich wollte ich noch länger in Baden-Baden bleiben. Ich war nicht in Baden-Baden. Ich bin heute um 4 Uhr von Baden-Baden nach Kiel gefahren mit dem Auto.
Hase.
8 Stunden, habe mein Podcast-Geraffel geholt, habe mich noch schnell eine Stunde hingelegt und bin dann von Kiel nach Hamburg hier in unser Studio gefahren, damit ich den Termin halten kann, um mit dir heute diesen Podcast aufzuzeichnen.
Ja, ja, wir mussten ihn leider verschieben. Aber wir sind jetzt glücklich am Start.
Ja, mein Urlaub war schön, um das noch abzurunden. Ja. Ich war in Mexiko, ich war auf den Bahamas, es waren wundervolle Temperaturen, ich war in Miami. Ja, alles noch vor der In-Amt-Einführung von Herrn T. Mhm, also noch unter dem alten Präsidenten sozusagen. Lass uns über was Erfreuliches reden. Gossip und Genuss wollte ich ja vorhin schon sagen. Dafür sind wir da. Das ist unser Auftrag. Die Top-Meldung der letzten Tage, Conny. Die Michelin-Sterne sind zurück in Österreich.
Das ist richtig.
Das hat uns
mit vielen Überraschungen
auf unserer Reise, der Michi-Feiertag, schon angekündigt. Die Verleihung fand am 21. statt. Und was soll wir sagen? Herzlichen Glückwunsch an unseren letzten Podcast-Gast, Alex Kumpner.
Ja. Er hat einen Stern.
Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch, mein Lieber.
Seinen ersten Stern für sein Esszimmer.
Ich glaube, er hat sich richtig gefreut.
Das glaube ich auch, ja. Er hat ja in der letzten Folge schön drüber erzählt. Wenn ihr die nicht gehört habt, müsst ihr unbedingt nochmal zurückskippen. Eine Folge ist wirklich ein schönes Gespräch geworden. Allein 12 Sterne für das grüne Herz, unsere Lieblingsregion, die Steiermark. Unter anderem auch die Geigeralm.
Ach Quatsch.
Dominik hat auch seinen Stern. Zu Recht, müssen wir sagen, weil absolut, das war unser Favorite. Da waren wir
das war richtig
auf unserer letzten Reise. Also Dominik, von hier aus herzlichen Glückwunsch verdient.
Und hier unser Freund Ritchie Rauch auch.
Das wollte ich jetzt gleich auch noch anfügen. Ritchie, also die Geschwister Rauch, haben auch einen Stern bekommen.
Ja, freut mich sehr. Ich habe da ja letztes Jahr noch mal gekocht, kurz vor Weihnachten. Und ich habe ja ein neues Format, wo wir gerade bei Gossip sind.
Ach was.
Ich habe letzte Woche das erste Mal mit meiner Freundin und Kollegin, die auch schon hier im Podcast war, mein neues Format Chefs and Friends gekocht und mit das Ganze gestartet mit Vicky Fuchs.
Nein.
Ja, super cool. Mache ich jetzt einmal sonntags im Monat, lade ich mir einen befreundeten Kollegen, Kollegin ein und mit Vicky bin ich gestartet. Wir waren komplett ausgebucht. Es macht richtig viel Spaß, auch mit vielen badischen Weinen, weil ich das mal schön finde, wenn wir auch die Weine aus der Region mit ins Spiel bringen, also immer zu den Gängen.
Ist sie ganz aus Freiburg zu dir? Ist ja auch nicht gleich um die Ecke.
Nein, also absolut nicht. Aber wir müssen auch ein bisschen Werbung für die Küchenschlacht machen. Vicky hat es verbunden mit Aufzeichnung für die Küchenschlacht und hat das erste Mal eine Woche Küchenschlacht moderiert.
Ja, super. Und?
Und am 15. März mache ich das Ganze mit Richard Rauch und am 16. Februar mit Nelson Müller.
Wow, großartig. Ja. Ja, dann kann man dafür noch Karten kaufen, wahrscheinlich.
Klar.
Sehr gut. Also auf poletto.de wahrscheinlich auf deiner Homepage.
Wow. Genau.
Das Steirer Schlössl hat auch eine Auszeichnung bekommen. Es gab ja nicht nur Sterne, es gab ja auch Auszeichnungen. Mhm. Steirer Schlössl, wo wir waren. Gute Küche hat das Steirer Schlössl bekommen. Können wir bestätigen, haben wir auch genießen können.
Finde ich fast ein bisschen gute Küche.
Ja, ist ein bisschen, ja, aber du, schön. Vielleicht im
Aber Erwähnung im Michelin ist ja auch schon was Besonderes.
Ganz genau. Apropos Erwähnung, Roland Trettl wird bei Let's Dance mit dabei sein. Das ist unser zweiter Gossip-Punkt.
Aber das glaubt man nicht und das wissen vielleicht auch viele nicht. Ich kenne ja Roland wirklich schon viele, viele Jahre. Und als er damals so im Hangar war in Salzburg, war ich ja mal Gastköchin bei ihm. Und er ist ein großer Yogi. Sehr, sehr beweglich. Ah. Und ich habe auch mit ihm telefoniert vor Weihnachten und er sagt, es ist echt scheiße anstrengend und ich trainiere jeden Tag 6 bis 8 Stunden.
Ja, das, ich habe.
Also ich glaube, dass der große Chancen hat, weil er diese, ich weiß nicht, wie sein Gefühl für Musik ist, das hat er mir nicht verraten, aber auf jeden Fall ist er sehr beweglich.
Ja, also der kann seine Büffelhüfte schwingen, das glaube ich auch. Ich habe das auch schon von vielen Freunden gehört, die da mitgemacht haben, dass das sehr anstrengend sein
kann. Ja, unser Freund Ali hat ja
Ali,
auch
genau, ja,
erzählt.
Wayne hat ja auch mal mitgemacht und also die haben alle gestöhnt, aber man ist hinterher wohl so fit, wie man noch nie in seinem ganzen Leben war, hat abgenommen, sieht fantastisch aus und kann sich bewegen. Wo können wir uns bewerben?
Also als ich eine Woche in Hinterglemm war, hat es so viel geschneit, dass ich zwischendurch ins Gym gegangen bin und immer wieder wirklich schimpfend zu meiner Tochter gesagt, Sport ist echt scheiße.
Ich habe sogar in Amerika Sport gemacht. Ich war
toll, ja, du bist auch in Shape. Du siehst so gut aus, wie lange ich Hase.
Macht vielleicht auch Grund, dass ich versuche jetzt 2 Monate lang und ich bin schon mittendrin auf Alkohol zu verzichten. Also
kann
kein Wein,
helfen.
Kein Bier, nichts. Ich bin wirklich, ohne Witz, ich bin so wach und schlafe so gut wie selten, muss man wirklich dazu sagen. Also es gibt übrigens, by the way, kleiner Tipp, gibt 2 super Serien gerade in der ARD-Mediathek über Alkohol und über Alkoholgenuss. Muss man sich an, oder nicht muss man aber.
Habe ich gesehen mit Hirschhausen, oder?
Nee, es ist so von diesen, die auch Dirty Little Secrets heißt der Oberbegriff dieser Doku-Reihe. Die haben über Spotify was gemacht und haben jetzt über Alkohol was gemacht. Mhm. Sehr, sehr spannend. Übrigens, wusstest du, dass Roland Trettl was mit mir gemeinsam hat? Die wilde
den Graumbart.
Nee, weißt du was? Zuckerbrotpeitsche, ne? Erst machst du mir Komplimente und jetzt sagst du, ich hätte einen grauen Bart. Ich färb wenigstens nicht. Nee, der hat die beschissene Frisur früher. Hast du mal Bilder von früher gesehen, von Roland Trettl? Mhm. Der sah genauso unmöglich aus wie ich damals zu Tigerentenclub-Zeiten. Der hatte seine Haare in alle Richtungen stehen, hatte so ein Ziegenbärtchen hatte sie teilweise auch koloriert.
Ja.
Also so Wasserstoffblond,
genau.
Wie ich damals auch.
Das war seine Zeit, als er auf Mallorca war.
Was war denn da los mit uns?
Ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich hier eine super Brücke. Roland müssen wir jetzt mal einladen.
Ja, bitte.
Wenn
man
irgendwann ein Stündchen zwischen
da müssen wir drüber reden. Da
Training wir, Zeit hat.
Genau, müssen wir dringend drüber reden.
Ja, auf jeden Fall. Wir.
Und dritter Gossip- und Genusspunkt. Die Vögel zwitschern es in Hamburg schon von den Dächern. Es wird wieder gekellnert im Palazzo Zelt.
Das stimmt.
Und zwar am 30. jetzt gleich.
Genau.
Für den guten Zweck.
Für mein Altona Kinderkrankenhaus und ganz, ganz viele Podcast-Freundinnen und Freunde von uns werden uns unterstützen. Dennis ist natürlich auch dabei, der Hase. Und ich habe Zora getroffen und Zora freut sich auch schon sehr, macht sich große Gedanken, was sie anziehen soll. Also ich glaube, es wird toll.
Sie anziehen soll?
Ja.
Sie soll einfach nur das Essen richtig von A nach
ein
B.
Ein kleines Geheimnis. Oh,
ach so, verstehe. Mhm. Also es sind auf jeden Fall mit dabei, unter anderem Michelle Abdullahi, Tessa Bergmeier, Mirja Dumont, Boris Entrop, Rolf Zukowski, Rüdiger Grube, dein wunderbarer Gatte, Zora Klipp, Mario Kotaska, hast du schon gesagt, Niklas König, Nova Meyer-Henrich, Janne, Friederike Meyer-Zimmermann, Matthias Schloh, Madita von Hülsen und viele, viele mehr. Und wir freuen uns darauf und hoffen, dass wenig Geschirr kaputt geht.
Aber die stellen sich schon ganz gut an. Aber was, die hören das ja jetzt noch nicht. Ne? Aber es sind sehr weite Wege dieses Jahr von der Küche zum Zelt.
Ja, ja. Also es nur ist ein so. Bisschen anders dieses Jahr. Ne? Mm-hmm. Ich weiß, ich war ja schon da. Ach, ist es ausverkauft? Weißt du das zufällig? Kann man noch kurzfristig, wenn man jetzt entschlossen ist?
Es gibt immer kurzfristig irgendwie noch Karten. Ich habe nicht ja den genauen Stand im Moment, aber also einfach probieren.
Wir erscheinen ja am Sonntag, jetzt ist ja Sonntag und es ist in dieser kommenden, laufenden Woche sozusagen wann ist denn der 30. Mittwoch oder Donnerstag? Ich weiß es
Donnerstag
gar nicht.
Donnerstag ist es, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja. Also wer jetzt kurz entschlossen da noch gerne ein paar Karten haben will, guckt einfach auf Palazzo im Web.
Palazzo.org
ist das, ne? Palazzo.org. Ganz genau. So, jetzt kommen wir zum Lebensmittel der Woche. Hatten wir lange nicht mehr. Wir haben ja in letzter Zeit immer so Talk-Folgen und Best-of-Folgen gehabt und so. Endlich mal wieder das Lebensmittel der Woche. Und das ist, ich habe mir gedacht, Basilikum finde ich geil.
Ich liebe
passt ja auch zu Italien. Oh, was wäre die italienische Küche ohne Basilikum? Eigentlich gar nicht denkbar,
nein.
Oder? Also ich erzähle erstmal ein bisschen was und dann erzählst du ein bisschen was drüber.
Klar.
Das Lebensmittel der Woche.
Ja, die ursprüngliche Heimat des Basilikums liegt in Ostindien und im Iran. Das Kraut kannte man aber schon vor rund 4000 Jahren in Ägypten, von wo es aus erst im antiken Rom und schließlich im 12. Jahrhundert nach Mitteleuropa gelangt. Weltweit werden rund 60 Arten mit individuellem Aussehen und Aroma kultiviert, von rot und violett, hell und dunkelgrün, klein und großblättig bis hin zu kraus und glatt. Mal duftet Basilikum nach Piment, melken Zimt, Anis, mal blumig oder sogar scharf. Süß. Diesen intensiven, scharfsüßen Duft verdankt Basilikum den reichlich enthaltenen ätherischen Ölen. Dank dieser Öle kann Basilikum zum Beispiel einen gereizten Magen beruhigen und Gallenbeschwerden lindern, also den Verdauungstrakt beruhigen. Das Kraut zählt zu den eisenhaltigen Gewächsen. Es kann helfen, den Blutfarbstoff Hämoglobin und somit roten Blutkörperchen zu bilden. Außerdem haben seine Enzyme antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Deshalb wurde es im Mittelalter als Heilmittel bei Fieber eingesetzt.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Dann kann ich mir richtig ablesen. Meine Konzentration ist echt schon ziemlich weit unten nach diesem Trip heute.
Ja, das ist auch klar.
Ich bin echt müde. Tut mir leid. Ach so, dein Mikro soll ich wieder aufmachen.
Ja, das ist nicht schlimm. Ist doch klar. Also ich liebe es, Basilikum großartig. Ich glaube, also es kam mir einfach sofort, und das hat ja auch gleich mit den italienischen Farben zu tun, was wäre eine Caprese ohne Basilikum? Undenkbar. Du hast gesagt, ganz Italien ist undenkbar ohne Basilikum.
Nee, die italienische Küche meinte ich. Siehst du, es geht auch schon los. Ich habe einfach einfach ein Knoten im Hirn.
Nein, das ist doch nicht schlimm. Ich glaube, du hast es auch richtig gesagt, italienische Küche. Nichtsdestotrotz, also Caprese ohne Basilikum geht gar nicht. Dann natürlich der absolute Klassiker, das klassische Pesto, selbstgemacht. Ein großes Bund Basilikum und schon hat man für viele Tage viel Freude.
Ab in die Mulinette
muss man auch gar nicht im Mörser machen. Wichtig ist nur immer der Parmigiano Reggiano. Der gehört dazu. Auch toll im Smoothie.
Ja.
Gibt allen, also überall einfach eine so feine, tolle Note. Und das ist einfach so ein Kraut, was immer geht. Und ich finde es fantastisch.
Wo du von Smoothie redest, ich habe in Amerika das erste Mal einen Matcha Latte irgendwie. Das ist ja wie
Hast du noch nie getrunken?
Nein, noch nie. Das ist ja wie wenn du in eine Grasnarbe beißt. Ja. Was soll das? Ich verstehe das nicht.
Ja, das ist schon krasses Zeug, ne?
Das ist ja totaler Schwachsinn. Mhm. Ja.
Nein, das ist kein Schwachsinn. Also ich meine, das haben ja mal die Mönche getrunken während des Meditierens, damit sie nicht einschlafen. Vielleicht hättest du jetzt mal so Matcha Latte trinken
Vielleicht
sollen
würde
unterwegs.
Der mich nach vorne bringen.
Aber wo, an welcher Raststätte gibt's Matcha Latte?
An den amerikanischen Raststätten, wo es Starbucks gibt, schon.
Das stimmt, ja. In den USA ist eher alles anders.
Lass uns beim Basilikum bleiben. Mhm. Also getrocknetes Basilikum ist auf keinen Fall eine Alternative. Ne?
Nein,
das kann gar. Also das müssen wir mal hier eindeutig klären.
Ja. Also das ist ganz klar. Und ich muss auch ehrlich sagen, so ein Töpfchen ist einfach mal nice to have, irgendwie in der Küche das stehen zu haben, wenn man keinen Garten hat. Aber wirklich so ein ganzes Busch Basilikum beim Gemüsehändler gekauft und dann verarbeitet, hält sich ja auch immer das Pesto. Einfach immer nur wieder mit einem sauberen Löffel logischerweise rausnehmen und immer wieder mit Olivenöl auffüllen.
Richtig, sonst gibt's nämlich Schimmel, wenn
genau.
Löffel verseucht ist. Ansonsten,
und was Basilikum nicht mag, das mag nicht gerne lange mitgekocht.
Richtig.
Also auch wenn ihr nur einfach eine Pasta, Pomodoro oder so macht, frisches Basilikum drüber, aber nicht mitkochen lassen.
Und es wird auch gerne, das Basilikum an sich wird auch gerne gerupft. Es wird nicht so, eigentlich nicht so gerne geschnitten, sondern eher gerupft. Mhm. Ja.
Geht auch gut mit einer Schere einfach, zack, zack, zack.
Ja, richtig.
Und gar nicht fein hacken oder so, wirklich nur zupfen oder grob schneiden.
Genau so sieht's aus. Dann hätten wir das auch geklärt. Wenn ihr Anregungen habt, gerne mal ein Lebensmittel hier hören möchtet oder auch einen Gästewunsch habt, immer her damit, podcast@iswashase.de. Da sind wir zu erreichen per E-Mail und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine DM slidet in unserem Insta-Account. So sagen das die jungen Leute.
Kannst du mir das dann nochmal erklären, was das ist?
Ja, eine Direct Message schreibt über Instagram oder Facebook oder was man da heute
Don't
so alles hat.
Don't forget DM.
Jetzt zu unserem Gast. Nur mal ein paar Stationen ihrer Schauspielkarriere gesagt. Hier, Soko Leipzig, Großstadtrevier, Berlin, Balko, Abschnitt 40, Die Wache, Küstenwache, Alarm für Cobra 11, Der Landarzt, die Rosenheim-Cops. Ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen.
Ja.
Sie ist eine unglaublich gefragte Schauspielerin. Seit sage und schreibe 18 Jahren gehört sie fest zu Notruf Hafenkante im ZDF. Eine Bayerin in Hamburg dreht sie viel, die jetzt aber in Italien ist. Wir müssen das klären. Herzlich willkommen, Sanna Englund.
Buongiorno.
Buongiorno. Das liebe ich. Das sage ich auch immer, Sanna.
Habe ich auch gehört.
Wir erreichen dich in Italien, ist das richtig, wo du zu Hause bist?
Ja, derzeit in Italien. Genau.
Das dürfte Frau Poletto interessieren, dass du in Italien bist.
Ich habe sofort, als wir schon ein bisschen über dich gequatscht haben, zu Dennis gesagt, wir müssen mit Sanna unbedingt über Pasta sprechen und sowieso Pasta. Italienische Küche ist ja klar.
Ja, das ist hier unser Stammgericht. Pasta in allen Varianten.
Kochst du selbst?
Ich koche sehr viel selbst. Also seit wir hier sind tatsächlich, weil wir erstens eine große Küche haben, zweitens der Lieferservice hier nicht auf den Berg fährt und weil es einfach Spaß macht. Man kann hier so schön einkaufen, man kann hier so schön ausprobieren und sich inspirieren lassen. Mache ich sehr gerne.
Was ist deine Lieblingspasta?
Oh, Lieblingspasta... Ganz ehrlich, die ganz klassische Pasta al Pomodoro.
Hm.
Einfach
ich kann's,
Spaghetti und Tomatensauce.
Ich kann es so nachvollziehen. Ich finde, und das können viele deutsche Köche wirklich nicht, eine richtig gute Spaghetti al Pomodoro geht immer. Ich liebe natürlich auch die Vongole, aber eine Tomate hast du irgendwie im Zweifel immer da und da eine schnelle Pasta draus gemacht. Oh. Frisches Basilikum, das war oder ist unser Lebensmittel der Woche, Sanna, dazu. Und wenn man mag, kann man noch ein bisschen Parmigiano oder manchmal auch so ein klein bisschen gezupften Mozzarella, finde ich auch noch ganz schön. Aber eigentlich ist dieses Pure ist das Schönste.
Genau, Pure ist auch immer so mein Motto. Also eine Nudel muss eine Nudel sein, kein Mischmasch, Musch. Eine Soße möglichst klar oder fein. Nicht viel für Elefants, so mag ich das am liebsten. Und hier sind die Tomaten einfach, das ist so ein Unterschied, die Tomate in Italien einzukaufen, auf dem Markt am besten. Ne? Und die schmecken hier einfach noch nach Tomate.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Warum kriegen das die Italiener hin?
Und selbst wenn du passierte Tomaten nimmst, die direkt aus Italien kommen, von sonnengereiften Tomaten, da ist einfach da ist Musik drin.
Ja, welche Ecke von Italien hast du dir denn ausgesucht als zweite Heimat oder muss ich sagen erste Heimat?
Wir leben in Norditalien, am Comasee, kurz nach Como, auf dem Berg.
Also, ja, da lässt es sich sehr gut aushalten.
Das ist sicher. Es ist euer Wetter ebenso bescheiden wie bei uns gerade in Hamburg wahrscheinlich nicht, ja?
Ja, es ist... ich meine, es ist immer noch ein paar Grad wärmer als bei euch. Es ist, aber ich finde es derzeit doch, also mir reicht es jetzt. Ich möchte jetzt Frühling. Und letztes Jahr hatten wir auch so ein verregnetes Jahr hier. Gefühlt waren es für mich nur so 8 Wochen Sommer im Sommer. Und den Rest der drumherum war mir zu viel Regen. Aber den Menschen hier auch. Also es war wohl ein besonders feuchtes Jahr. Das hat man auch an den Obstbäumen
gemerkt. Aber das ist auch gemein. Wenn du in Norditalien in den Bergen bist, also egal wo, entweder es ist grandioses Wetter oder es regnet sich auch echt ein und dann ist es auch brutal viel Regen, was der da runterkommt. Ne?
Ja, wahrscheinlich regnet es auch so ein bisschen auf die Internetverbindung. Also falls sich Leute wundern, warum du ein bisschen anders klingst als unsere Gäste sonst. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da ein bisschen schlechte Verbindung. Es sind keine Aussetzer, aber es hört sich besonders an.
Ja, das ist tatsächlich, also wir leben auf dem Berg und das Haus hat sehr, sehr dicke Mauern. Ich habe sowas noch nie gesehen, so richtig, richtig dicke Mauern. Aber mein Mann ist ja ein IT-Spezialist, der hat sich hier gut ausgestattet mit allen möglichen Geräten, die uns gutes Internet bringen. Aber so richtig die Glasfaser, die ist zwar angelegt, aber noch nicht verwirklicht. Und deswegen kann das sein, dass es so ein bisschen, ich hoffe, nicht zu schwach ist. Nein, sonst muss ich vielleicht den Raum wechseln.
Nee, alles gut. Ich versuche in der Nachbearbeitung ordentlich was rauszuholen. Also wir verstehen dich ja. Ich wollte das nur einmal kurz thematisieren, dass sich die Leute nicht wundern. Aber dafür haben wir dich zumindest erreicht in Italien. Das ist ja auch schon mal viel wert. Was würdest du sagen, darf man, ich denke ja immer urlaubstechnisch an Italien, wenn man in deine Ecke da in Urlaub fährt, was sollte man nicht verpassen? Wo quartiert man sich am besten ein? Was ist dein Insider-Tipp?
Oh, ihr dürft mich sowas noch gar nicht so richtig fragen, weil wir sind hier jetzt zwar schon ein Jahr, aber kreisen noch sehr um uns selbst und um unser Dorf herum. Ich bin eben hier keine Urlauberin mehr, sondern Anwohnerin. Und wir haben uns so viel vorgenommen. Wir wollen hier alles ganz genau erkunden. Wir wollen jedes Restaurant austesten und Herbergen für unsere Gäste aussuchen. Aber das haben wir tatsächlich noch nicht geschafft. Wir sind noch irgendwie mitten im Umzug und kranker Hund und der fesselt uns sehr an unser Haus. Und hier haben wir so viel zu tun, einen großen Garten zu bearbeiten und Renovierungsarbeiten anzuschieben. Und deswegen kann ich da noch gar nicht so viel Geheimtipps rausplaudern. Leider.
Das macht
Aber nicht. Es gibt natürlich hier unzählige schöne, wunderschöne Geheimtipp-Hotels und Restaurants, 4-Sterne-Restaurants um uns herum. Wir haben uns vorgenommen, das auch regelmäßig so einmal im Monat oder vielleicht alle 2 Monate ein neues auszutesten. Und dann auch viele Privatunterkünfte, die hier sehr, sehr schön hergerichtet werden.
Ja, ich bin ja immer, also für mich ist ja, wenn ich in Italien bin, ich bin mittlerweile so, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr habe auf die Sterne-Restaurants. Ich finde wirklich die einfachen Restaurants.
Privat in die Küchen, ne? Von den Nonnas.
Genau.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Die kommt noch. Nein, aber ich finde diese, genau was du auch gesagt hast, diese pure Küche aus diesen wunderbaren Produkten, die du da herbekommst, und einfach zubereitet, eigentlich am allerschönsten. Denn alle Sterneköche, auch in Italien, sind sehr ambitioniert. Dann kommen viele Einflüsse japanischer, asiatischer, französischer Art. Und dann vermisse ich eigentlich so die wirklich italienische.
Mhm. Ja.
Jetzt hast du gerade.
Also in unserem Nachbardorf, da gibt es tatsächlich so ein kleines und ganz, ganz schnuckeliges Restaurant von einem jungen Pärchen geführt. Er ist, glaube ich, Deutscher oder Däne, ich weiß nicht genau, aber sie. Er ist immer in der Küche, er steht in der Küche, ist Koch und Arzt und zwei Tage die Woche haben die ihr Restaurant geöffnet und haben immer nur ein Menü, fragen aber, ob du mehr Fisch, mehr Fleisch oder gar nicht, also vegetarisch, und dann kochen sie so richtige Hausmannskost und das in einem ganz schönen, schnuckeligen Ambiente und das finde ich eine ganz super Idee und die sind auch immer reich besucht.
Das hört sich ja super an.
Ich fühle mich auch manchmal wie Köchin und Therapeutin, wenn ich Kochkurse habe. Das ist schon, also sagen wir mal so, da bin ich danach echt wie ausgelutscht. Mhm. Weil das ist schon, sind schon viele, die sich auch gefühlt sehr gut vorbereiten und alles wissen wollen, was man sich nur so vorstellen kann. Also das ist eine gute Kombination, Arzt und Köchin, Koch.
Ja.
Jetzt hast du gerade ganz viel gesagt, schon in deiner einen Antwort. Da muss ich überall nachhaken. Erstmal, also zu den Hunden kommen wir gleich. Erstmal, du sagst, du bist jetzt neuerdings Anwohnerin. Wie fühlt sich das denn an, jetzt eine quasi der Einheimischen zu sein? Also wie wurdest du aufgenommen? Musstest du irgendwelche Mutproben machen da in eurem Dorf? Oder haben die einfach gesagt, oh Mensch, schön mal ein bisschen Abwechslung hier zu haben, neue Gesichter? Oder hattest du schon Kontakt?
Ja, also das ist hier ja das Leichteste, mit den Italienern Kontakt aufzunehmen, vor allem, wenn man, also ich hatte tatsächlich so ein bisschen Vorbehalt. Ich dachte, oh Gott, wer kommt man da aus, als schnöseliger Deutscher und nimmt den Italienern ihren Platz weg. Aber nein, wir werden hier sehr, sehr offen empfangen und die Nachbarn gleich immer hilfsbereit. Jedes Problem versuchen sie einem zu lösen. Und wenn man dann auch versucht, Italienisch zu sprechen, und wir bemühen uns wirklich sehr und wir lernen eifrig, dann sind sie sowieso sehr glücklich, ne? Wenn du dich versuchst, mit Händen und Füßen aber auch Italienisch zu unterhalten. Das sind diese kleinen Erfolgserlebnisse, die ich auch gerade erleben darf, dass es immer schneller rauskommt und ich auch mich schon ausdrücken kann und sagen kann, was ich will. Was ich echt lernen muss, ist auch Hilfe anzunehmen oder auch um Hilfe zu bitten. Das fällt mir grundsätzlich schwer. Und aber es geht hier gar nicht anders als Fremder, als Ausländer in diesem Land. Ich bin hier Ausländerin und ich muss hier Dinge lernen und erfahren und fragen, wo kriege ich das, wo ist der nächste Arzt, wo ist der nächste Tierarzt, solche Sachen. Und da muss ich, das lerne ich gerade und das macht aber auch richtig Spaß. Also wir haben hier in einem Jahr schon viel mehr Menschen kennengelernt und lieb gelernt als jetzt in 5 Jahren ein bayerisches Dorf. Ne? Mhm. Da fällt es einem schwerer, in Kontakt zu kommen und zu bleiben.
Das glaube ich. Die Italiener sind gesellige Leute und auch sehr nette Leute. Also die ich kenne zumindest. Ja.
Ich auch. Ja. Kenne keinen anderen.
Warum seid ihr nach Italien?
Es war immer mein erst ausgesprochener Wunsch, wenn man mich in Interviews oder so was gefragt hat, welchen Wunsch möchtest du dir nochmal erfüllen? Ich habe immer spontan gesagt, ich möchte nochmal im Ausland leben, also richtig im Ausland leben, neue Sprache lernen. Und und was hat uns hierher getrieben? Wir wollten uns einfach, wir haben uns hier verliebt in ein Haus, in einen Garten. Wir haben uns überlegt, also es ist jetzt auch nicht so weiter weg als jetzt München von Hamburg oder es ist jetzt auch ein Katzen. Also wir sind direkt an der Schweiz. Wir sind, wer macht jetzt nicht den großen Unterschied und wir wollten uns einfach in allem so ein bisschen downsizen tatsächlich. Mit Tempo, mit Strecken, mit wir wollten uns so ein bisschen reduzieren und das haben wir hier. Und einfach nochmal anfangen. Wir sind jung genug, um nochmal neu anzufangen und alt genug, um uns mal irgendwo zu setteln, wo wir auch bleiben wollen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir nehmen die Challenge an.
Witzig, den Wunsch habe ich auch, hat mich aber noch nie getraut.
Ich auch nicht.
Ja, es ist aber auch echt eine Herausforderung, muss ich ehrlich zugeben. Und es ist eben, wie schon gesagt, am Anfang, also man lebt in dem, an einem Ort, wo andere Urlaub machen und wir müssen uns jetzt aber so um ganz bürokratische Dinge kümmern und die Sprache, neue Sprache lernen, hier die Hausarbeiten verrichten und das sind sehr viele. Das ist ein großes, altes Haus und da ist einfach immer was zu tun. Und ja.
Aber schön, das hört sich so ein bisschen an nach einer, weißt du, nach so einer Traumschiff-Geschichte. Ne? Man ist irgendwo im Urlaub, fährt mit dem Schiff und sagt, Mensch, das ist ein tolles Haus, stell dir vor, wir wohnen hier. Und schwupps, ein Jahr später wohnt man wirklich da. Also das hört sich wirklich so an bei dir.
Ja, aber so fühlt sich das auch irgendwie an. Wenn wir da so zurückdenken, wir sind gefühlt die letzten 5 Jahre umgezogen, weil wir uns einfach downsizen wollten. Wir haben so verschiedene kleine Wohnsitze oder Punkte aufgelöst, uns erstmal in Bayern versammelt und dann den großen Umzug geschafft. Aber trotzdem, wir sind ja mit dem anderen Bein immer noch in Deutschland und haben unsere Arbeit in Deutschland und pendeln hin und her. Das ist halt jetzt irgendwie, muss alles vereint werden. Und
klar,
wir müssen sehr, sehr viel lernen.
Du musst ja regelmäßig nach Hamburg und drehen, ne?
Ja.
Wie oft ist das im Jahr?
Ich sag immer so, es sind so 50 bis 60% des Jahres halte ich mich in Hamburg auf und muss mal mehr oder weniger pendeln. Manchmal bleibe ich auch wirklich am Stück und in Blöcken dort. Das ist aber von Jahr zu Jahr anders, unterschiedlich.
Also krasser könnte der Kontrast nicht sein, finde ich. Hamburg, Norditalien, von der Mentalität her auch.
Ja, aber das ist auch das Schöne. Was meint ihr, wie sehr ich mich immer freue, wenn ich dann wieder nach Hamburg darf? Also ich habe ja gerade Winterpause, wir haben Drehpause und ich bin schon wieder aufgeregt wie ein kleines Kind. Wenn ich dann wieder anreise im Anfang März, dann ist alles wieder neu, mein geliebtes Hamburg ist wieder da und der Kontrast ist so schön krass anders. Ja, freue ich mich wieder.
Ich kann das nachvollziehen. Ich liebe es, so durch verschiedene Kosmen zu hoppen. Das ist auch immer ein Teil meines Lebens gewesen und kann dich da sehr gut verstehen. Du bist ja eine wirklich, ich habe es ja gerade schon vorgelesen, wo du überall mitgespielt hast, du bist ja eine toll beschäftigte Schauspielerin, hast ursprünglich, glaube ich, wurdest du in Heidelberg geboren und hast dann Psychologie studiert. Was ist passiert, dass du dann doch zum Schauspiel gewechselt bist? Also wann bist du von der guten Bahn abgekommen, Sanna?
Naja, eigentlich von Anfang an. Also Psychologie habe ich angefangen zu studieren, weil ich was Anständiges in der Tasche haben wollte. Und das habe ich mir so vorgestellt, dass ich das so nebenbei mache, weil ich habe ja vorher, da habe ich so ein bisschen viel gearbeitet als Model und nebenher immer wieder mit dem Schauspiel in Berührung gekommen. Habe aber auch gedacht, dass ich bin zu bescheiden, zurückhaltend für den Beruf, um ihn wirklich da meine Füße reinzukriegen. Schauspielerei, TV, Fernsehen, Kino, bla bla. Ja, aber es hat mich immer wieder erwischt. Ich habe immer wieder Glück gehabt und bin reingerutscht und habe dann aber auch einen starken Willen und die Leidenschaft und bin dann beim Schauspiel hängen geblieben.
Das heißt, Schauspiel.
Und das Psychologiestudium, das hat mir da auf jeden Fall. Hat mich darin auch unterstützt.
Ja, da kannst du bestimmt, das kannst du bestimmt anwenden in dem Job, das glaube ich dir sofort.
Ja, es gibt genügend Gelegenheiten.
Aber das heißt ja, dass du hast gesagt, du bist ja eigentlich ein zurückhaltender Typ. Das heißt, dass für dich Schauspielern dann auch immer irgendwie ein bisschen Überwindung ist oder ist das inzwischen nicht mehr so?
Nein, das Schauspielern an sich nicht. Nee, im Gegenteil. Also, aber das, was daran hängt, sich privat verkaufen. Sich als Schauspielerin zu verkaufen, als Sanna Englund auf einer Bühne zu stehen. mit dem Deckmäntelchen in einer Rolle ist mir das immer leicht gefallen. Da war ich immer frei und da habe ich mich für nichts geschämt. Aber als dann Sanna dann schäme ich mich öfter.
Siehst du, guck mal, das ist exakt der Unterschied zwischen, glaube ich, uns Moderatoren und Schauspielern, weil wir, uns ist das alles scheißegal, wir sind halt so, wie wir sind. Aber für mich wäre es ganz schwierig, mir vorzustellen, ich müsste eine Rolle spielen, die ich gar nicht bin. Das wär mir dann wiederum sehr peinlich, das, was dir Sicherheit gibt.
Witzig, ne?
Lustig, ja.
Ja, ich bewundere euch immer, ihr stellt euch auf eine Bühne und haltet eine Rede und wisst genau, was ihr sagen wollt und kriegt es genauso rübergebracht.
Glaubt doch das nicht. Wissen, was wir sagen wollen, vergiss es. Wir quatschen einfach los. Wir wissen nur, wie der Satz anfängt. Wir wissen nicht, wie er aufhört. Also insofern, das ergibt sich dann alles. Also.
Ja, am Ende ist es dann auch Learning by Doing und Erfahrung und die einen dann auch stark macht. Und das mittlerweile, ich bin jetzt auch schon 25 Jahre dabei. Ich weiß mich jetzt auch besser mit der Öffentlichkeit rumzuschlagen. Aber man braucht dann so kleine Strategien und die lernt man auch erst mit der Zeit. Und ich reiße mich nicht um die große Bühne. Außer mit einer Rolle.
Du warst ja bei Lee Strasberg, bei diesem berühmten Institut da in New York und hast das richtig von der Pike auf gelernt, ne?
Ja, was heißt also von der Pike auf? Aber ja, doch, ich habe da mir einiges beibringen lassen, ja. Mir auch großen Wunsch erfüllt. Das war immer so mein Wunsch im Hinterkopf, in New York zu leben und dort auf die Schauspielschule zu gehen.
Aber schon bestimmt nicht einfach, oder? Ich meine, in New York ist doch... wahnsinniger großer Konkurrenzkampf zwischen den Schauspielern, oder?
Ja, sicher. Also ich habe damals auch, im Gegensatz vieler meiner Kommilitonen, jetzt nicht das Ziel gehabt, in Amerika gleich Fuß zu fassen und da gleich Hollywood und das konnte ich mir nicht vorstellen. Also das war mir eine Nummer zu groß. Ich habe gedacht, ich lerne und komme zurück nach Deutschland und versuche da erstmal in kleinen Schritten weiterzugehen.
Ja, die kleinen Schritte haben dich ja schon an wirklich sehr, sehr... Oh
Gott, Hilfe, mein Mikro.
Frau Poletto stößt ihre ganze Einrichtung hier um. Ja, dich hat es ja doch an einige Sets schon geführt in deinem Leben.
Ja.
Wir wollen nicht unbedingt fragen, was das Schönste war, weil ich finde immer viel interessanter, was war so der abgefuckteste Dreh, den du jemals hattest? Man spürt das ja, ne?
Gar nicht.
Also
ganz schwierig, dass...
Ja, ich wollte sagen, man fühlt sich ja bei bestimmten Produktionen, finde ich, fühlt man sich ja sehr geborgen, sehr verstanden, sehr angekommen, sehr wohlwollend behandelt. Und dann gibt es so Produktionen, wo du eher denkst, ach, ich mache mal den Job und bin froh, wenn ich wieder weg bin.
Ja, okay. Na, ich kann euch nur wirklich abgefuckte Situation erzählen. Und zwar war ich beim Großstadtrevier und ich hatte meinen ersten Drehtag, das war ein Nachtdreh. Und ich wurde, glaube ich, um 5 Uhr abgeholt und ich war erst morgens um 3:30 dran. Also das Team, also die Produktion hing irgendwelchen Gründen. Ich habe stundenlang gewartet. Ich hatte dann so einen langen Monolog. Da musste ich auch noch eine der Hauptfiguren beschimpfen. Und ich konnte meinen Text, das war alles super im Kopf, aber ich hatte einfach zu lange Zeit gehabt zu warten. Und das Team war so genervt, die wollten alle nach Hause, die waren alle todmüde und diese Stimmung, und ich hatte nur gedacht, ich muss jetzt alles richtig machen, ich muss es jetzt richtig und schnell machen, damit die alle nach Hause können. Und natürlich war das dann so ein Druck in mir und ich hatte ein schlimmes Blackout, einen totalen Textausfall. Und es war ganz schlimm, weil die Leute haben sich dann um mich gekümmert, haben mir alles Mögliche angeschleppt. Und ich habe gesagt, nee, lasst mich einfach in Ruhe und lass es einfach mal drehen. Und Gott sei Dank hat mein Kopf mit dem Bitte dann wieder funktioniert. Und ich konnte beweisen, dass ich es konnte. Aber die Proben, die waren einfach zum Verzweifeln. Das war ganz schrecklich.
Ja, ich glaube, das kann man sich gar nicht so, wer das noch nicht so mal mitbekommen hat, jetzt nicht unbedingt selber vor der Kamera, sondern vielleicht auch mal als Zuschauer bei einer Fernsehproduktion oder was auch immer, kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen, wie viel Zeit man damit warten verbringt. Und wenn man dann Protagonistin oder Protagonist ist, muss man wirklich aufs Fingerschnipsen so angeknipst sein. Also dieser krasse Wechsel zwischen Entspannung und Anspannung, ist, den gibt's, glaube ich, in keinem anderen Beruf. Und dann auf die Sekunde dieses Abliefern müssen, das ist schon krass.
Ja, und ich sage auch immer, man hat ja den ganzen Tag die Antennen ausgefahren. Man nimmt mal alles wahr und man kriegt von überall irgendwelche Infos und Rufe und nimmt die Stimmungen der anderen wahr, dein Schauspielpartner muss dann auch irgendwie funktionieren und all diese kleinen Dinge. Da ist man dann am Ende eines 12-stündigen Arbeitstags dann schon richtig am Ende. Manchmal. Ja. Aber es ist auch schön das Schöne daran. Das ist ja auch das Wunderschöne daran an dem Beruf. Deswegen, so einen richtig abgefahrenen Dreh kann ich dir gar nicht erzählen oder euch gar nicht sagen, weil ich wirklich jeden Drehtag auf eine andere und spezielle Art unglaublich dankbar genieße. Und selbst bei der Hafenkante, wo ich schon 18 Jahre immer dieselben Gesichter sehe, also nein, nicht immer dieselben Gesichter, auch vielen, jeden Tag neue.
Nun ist es ja in deinem Beruf auch wichtig, dass man wieder runterkommt. Deswegen seid ihr ja auch nach Italien gezogen, um vielleicht da auch mal so ein bisschen down zu sein und Slowdown zu machen, wie du schon beschrieben hast. Du hast aber auch zwei, mal abgesehen von deinem Mann Marco, hast du zwei kleine Helfer, die dir helfen, vielleicht runterzukommen, nämlich deine beiden Doggos.
Ja, Bracco Ungarese.
Okay, zwei Wischler.
Also ungarisch Kurzhaar, sagt man, ne?
Ja. Und was war jetzt da los? Du hast gesagt Not-OP oder der war krank, beziehungsweise im Vorgespräch hast du Not-OP gesagt, eben hast du nur gesagt, er war krank. Was ist passiert?
Ja, wir haben jetzt zwei Nächte nicht geschlafen. Die eine Nacht hatte mein älterer Hund, der 12, der Lenny, der hatte fürchterliche Schmerzen. Und bei einem Tier weiß man ja nicht, der kann dir ja nicht sagen, was los ist. Also ich hatte alle möglichen Vermutungen, dass er einen Hirnschlag hatte oder ein auch jetzt in die Demenz gefallen ist, aber das waren einfach nur fürchterliche Schmerzen. Und wir mussten, also es ist ein Milzriss. Man musste gestern schnell unters Messer und es war sehr, sehr knapp.
Und wie geht's ihm jetzt?
Er hat es gut überstanden, also erstaunlich gut dafür, dass es schon so ein alter Herr ist. Und mein anderer, der liegt hier rechts von mir, Herr Paulemann, der ist seit einem Jahr schwer dement und erblindet. Und das hat unser Leben auch so ein bisschen, also ganz neben dem Umzug und diesen neuen Herausforderungen, aber auch total auf den Kopf gestellt. Weil, wie viele wissen, meine Hunde sind meine ständigen Begleiter oder unsere ständigen Begleiter. Wir sind viel on the road mit denen, sind oft dabei gewesen in Hamburg und sind dort auch meine Entspannung, mein Ausgleich und das ist jetzt seit einem Jahr einfach nicht mehr möglich. Ne? Dafür haben sie hier das beste Seniorenparadies. Also wir haben ihnen hier einen wundervollen, riesigen Garten hingestellt. Also die sind jetzt auch wirklich mit allem bedient hier. Aber das hat uns, hält uns ganz schön auf Trab.
Das glaube ich.
Das damit umzugehen und
Waren das ursprünglich deine Hunde oder habt ihr euch die zusammen angeschafft?
Die haben uns zusammen entschieden für diese beiden wilden Racker-Jagdhunde.
Und auch gleich zwei auf einmal, war das klar von Anfang an? Oder?
Lenny ist der Ältere, vor 12 Jahren. Und Lenny durfte dann der Erzeuger unter anderem von Paulemann werden. Paulemann ist jetzt 10 geworden.
Krass. Und die hast du wirklich immer am Start gehabt bei deinen ganzen Jobs? Und,
entweder habe ich sie mitgenommen oder mein Mann. Und mein Mann kann aber sehr viel jetzt remote arbeiten. Und wenn ich Pause habe, ist er dann wieder viel unterwegs. Also Deswegen, die Base ist jetzt fest bei ihm in Italien.
Für die Hunde. Aber auch eine tolle Kombi.
Sie müssen nicht mehr so viele
Vater und
Autobahn
Sohn.
Fahren.
Mhm.
Vater und Sohn, ja, ja total gut. Ja. Naja, Conny hat ja auch, Conny hat ja auch zwei Hunde. Einer davon vor kurzem verstorben, gleich wieder einen neuen geholt. Würdest du, Sanna, auch sagen, zwei ist die einzige Zahl, wie man sie halten sollte? Oder mir wäre es, glaube ich, ein Tick zu viel.
Es ist in vielen Dingen sehr angenehm, weil zu zweit sind die einfach, ich weiß nicht, leichter zu handeln, so mit dem Alleine lassen mal kurz und ja gut, das kommt auf den Hund an, ne? Das kommt auf den Hund an. Aber im Moment muss ich echt sagen, wir haben uns da auch ganz schön was aufgehalst. Also zwei starke Rüden, zwei mittelgroße Hunde und wir sind so viel gereist, wir waren in so vielen Hotels Übergangsunterkünften. Und da ist das dann schon immer so ein Act, ne, mit zwei Hunden.
Ja, das ist, ist wirklich so, wie Sanna sagt, es hat Vor- und Nachteile. Also bei uns ist es auch toll. Die sind jetzt zum Beispiel zu Hause alleine und da weiß ich, da passiert gar nichts, obwohl Miley ja noch eigentlich ein Baby ist. Aber dann, wenn du wirklich unterwegs bist mit zwei Hunden oder vielleicht auch mal abgibst für ein, zwei Tage, also dann sind Freunde plötzlich, ziehen sich doch ein bisschen zurück, weil ein Hund wäre ja okay, aber ja, zwei.
Das wäre auch meine Frage gewesen, weil ein Hund wirst du immer schnell mal los, in Anführungsstrichen, kannst du unterbringen, bei zweien ist immer, ist speziell, oder?
Ist wie bei Kindern.
Ja, ist wirklich speziell. Und du musst ja auch, also auch gerade bei so kräftigen Jagdhunden, musst Kraft haben, du musst die Kommandos kennen, du musst die ganzen Kapriositäten, oh Gott, wir haben uns aber auch echt mal zwei rangezogen. Wir waren da in manchen Dingen sehr inkonsequent und das musst du dann, da müsstest du Bücher schreiben, um deine Hundesitter zu briefen.
Welche ist die blödeste Eigenschaft von den beiden Krawalljungs da?
Naja, klar, an sich, ich weiß nicht, Conny, wie ist das bei deiner? Ist ein Mädchen, ne?
Ja, ist ein deiner Mädchen.
Ist, das sind ja unglaubliche, die wollen ja immer kuscheln, die wollen ja am liebsten immer Körperkontakt, ne? Sind so richtige.
Also ich hab Kletten. Das ist ja mein erster Wischler und ich habe noch nie einen Hund gehabt, der wirklich so menschennah ist und wirklich, also wenn mir irgendjemand sagt, sein Wischler schläft nicht im Bett, ne? Dann lügt er.
Ja, dann lügt er wirklich. Also wir haben es versucht, wir haben alles versucht. Aber das Witzige ist, bei Lenny war das so, wir haben das wochenlang dieses Spiel, weil als Welpe sagst du ja, nee, da schlafen wir unten im Wohnzimmer, dann, ne, und dann noch ein bisschen kuscheln und so frisch von der Mama weg. Aber dann so nach zwei Wochen sind wir wieder ins Schlafzimmer gezogen. Er hat sein Körbchen, wunderschönes Körbchen. Und er wollte halt immer ins Bett. Und wir haben dann gesagt, nein, nein, nein und nein. Und nach dem siebten Mal nein, haben wir gesagt, oh nee, gut. Also die Nacht nochmal, komm nochmal rein. Aber ab morgen nein. Ne? Tja. Und dieses siebenmal nein, beim achten Mal, ja gut, ach komm, ich will jetzt pennen.
Zu anstrengend.
Das war das Problem, weil er will jetzt siebenmal gebeten werden.
Ach.
Geht vom Bett, Fienst, und wir sagen, ja komm, hopp. Und dann wartet er. Und erst nach dem siebten Mal kommt er wirklich hopp rein. Und es ist so faszinierend, so lustig, aber auch so furchtbar nervig.
Gott. Aber es ist lustig, Sanna. Es ist sehr lustig. Ich habe ja zwei schon quasi durfte ich mit aufwachsen sehen und habe auch ein bisschen geholfen, die mit aufzuziehen, aber Australian Shepherds. Und wir haben das von vornherein gar nicht versucht, sie aus dem Bett rauszulassen und auch nicht von der Couch runter oder so, sondern das ist, weiß nicht, das
aber
für mich
selbst
gehört's
Martin
dazu.
Rütter hat es vor kurzem gesagt, die Hunde gehören ins Schlafzimmer, weil sie auch diese Ruhe brauchen. Und wenn sie immer an der Wohnungstür oder im Flur oder schlafen sollen, dann kommen die nie zur Ruhe. Er hat jetzt nicht gesagt, sie sollen im Bett schlafen. Das hat er nicht gesagt. Aber es ist verständlich, dass auch so ein Hund, der muss ja auch mal runterfahren. Und die sind ja nun einfach auch sehr, sehr, die Wischler sind sowieso auch noch hypersensibel, das kommt noch dazu. Aber die hören und riechen ja viel mehr als wir. Und wenn du dann vielleicht wirklich in einem Mehrfamilienhaus wohnst und permanent irgendwie Menschen durchs Treppenhaus gehen, dann kann der ja nie mal runterfahren.
Und außerdem ist das fürs Rudel, das Kontakt liegen, ganz, ganz wichtig.
Ja, stimmt.
Ne? Also so.
Es ist das Beste, was du für deine Psyche tun kannst.
Definitiv.
Warmer Hundekörper.
Haben wir das auch geklärt. Sanna, lass uns zum Schluss nochmal einen Ausblick von dir abfragen. Sieht es jemals danach aus, dass du diese Serie verlassen wirst? Wahrscheinlich nicht, oder?
Alles ist möglich. Aber
es ist nichts geplant, hoffentlich.
Vorerst gibt es große Neuigkeiten im kommenden Jahr. Und da freue ich mich sehr darauf.
Etwas, was wir natürlich noch nicht verraten dürfen, wahrscheinlich, ne?
Es gibt schon viele, die vermuten, aber es ist eine sehr spannende und wieder neue Herausforderung im selben Format, in derselben Serie für mich. Das ist das Schöne an dieser Serie, also in dieser Rolle, die ich in der Hafenkante spielen darf. Es wurde mir bis jetzt noch nicht langweilig.
Wow. Sanna, wenn das kein ordentlicher Cliffhanger jetzt ist zum Schluss unseres Podcasts, dann weiß ich auch nicht. Du machst es spannend. Wir werden dir weiterhin dabei zusehen. Bei dem Notruf Hafenkante im ZDF und wir werden dir natürlich auch weiter viel Glück wünschen, wenn du zwischen diesen Kosmen hin und her hoppst, dieses nordische, kühle, sage ich mal, Understatement und das aufbrausend vitale Norditalienische, das ist bestimmt großartig.
Und vielleicht schaffen wir dann auch ein Wiedersehen in Hamburg.
Das wäre doch schön.
Das wäre doch toll.
Ja.
Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und für deinen Besuch bei Iswas Hase. Wir drücken dir weiterhin die Daumen und wünschen dir noch ein wunderbares, erfolgreiches Jahr 2025.
Ganz lieben Dank.
Ich danke dir. Ciao, Sanna. Dankeschön.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.